NDR 5. Das Philosophische Radio. Mit Jürgen Wiebicke.
Freunde der Weisheit, guten Abend. Das ist heute wieder mal so ein Tag, den wir überstanden haben, ohne Schusswunde, ohne Messerstich. Ich hoffe, Sie sind auch nicht beleidigt oder irgendwie abgezockt worden oder was einem noch so einfällt an kleinen oder großen Gemeinheiten, zu denen Menschen fähig sind. Und wenn man mal überlegt, ist es doch eigentlich erstaunlich, wie selten wir es mit der Polizei zu tun haben. Und die erste Begegnung mit dem Bösen haben wir in aller Regel frühestens abends nach 8, wenn es Krimis gibt. Dann allerdings gucken wir sehr genau hin, weil das Böse nämlich nicht nur erschreckt, sondern irgendwie auch fasziniert. Und das wollen wir heute Abend versuchen zu verstehen. Was ist das Böse? Was meinen wir, wenn wir vom Bösen sprechen? Das Philosophische Radio ist heute zu Gast in Hagen, in der Stadtbücherei. Und wir haben den Philosophen Arndt Pollmann mitgebracht, der Überzeugung ist, dass seine Zunft, was das Böse angeht, ja, wie soll man sagen, so eine Art weißen Fleck hinterlassen hat. Also irgendwie immer um dieses Böse herum navigiert ist. Guten Abend, Arndt Pollmann.
Guten Abend, guten Abend.
Also warum dieser blinde Fleck?
Ja, Sie sprachen schon von der Faszination des Bösen. Das würde eigentlich dafür sprechen, dass man sich damit direkt beschäftigen will. Aber das Böse hat natürlich auch etwas Abstoßendes. Nicht nur, wenn man ihm im Alltag begegnet. Mir fiel gerade sofort eine kleine Episode ein, die ich vor wenigen Tagen erlebt habe. Es war nicht nur nach 8, es war auch schon nach 4 Uhr morgens. Meine Frau tippte mich auf die Schulter und sagte: Arndt, wach auf, wach auf. Da ist jemand im Hausflur. Und ich war im Schlaf und sofort natürlich geschockt und habe erstmal gedacht, ich träume noch, und das dann doch auch nicht geglaubt. Und dann bin ich sozusagen lauschen gegangen. Wir wohnen in einem 4-stöckigen Mehrfamilienhaus in Berlin, in Neukölln, und habe so ein bisschen in den Hausflur gehorcht und plötzlich gehört folgendes Geräusch. Ja, was machen Sie da? Kleines Kind zu Hause, muss man beschützen. Die Frau natürlich auch, so klassisches Rollenmuster, nicht? Unsere Begegnung mit der Polizei ist 4 Tage her, nicht? Ich wusste mir nicht anders zu helfen, als die Polizei zu rufen, nicht? Weil ich nicht so ohne weiteres mich erstmal, obwohl ich Philosoph bin und die Begegnung mit dem Bösen sozusagen auf dem Papier nicht scheue, sich einen direkten Kontakt doch eher ausweichen wollte.
Nicht? Haben Sie denn empirisch klären können, was es mit diesem Geräusch auf sich hat?
Ja, es war natürlich letztlich ganz harmlos. Ein betrunkener Obdachloser hatte sich Zutritt zu dem Haus verschafft und sich irgendwo zwischen dem 2. und 3. Stock schlafen gelegt. Und ich hatte, glaube ich, sein Schnarchen mit diesem monsterhaften Rumoren verwechselt. Aber das passiert schon mal, nicht, wenn man Angst hat.
Es ist wahrscheinlich alles nur passiert, weil wir heute Abend verabredet sind und über das Böse nachdenken wollen. Aber trotzdem nochmal die Frage nach der Philosophiegeschichte, die geradezu zugestellt ist mit klugen Gedanken über das Gute, und das Böse ist dann wo geblieben?
Das ist erstmal der frappierende Befund, nicht? Dass es in 2500 Jahren Philosophiegeschichte sozusagen ganze Bibliotheken der Beschäftigung mit dem Guten gibt, aber nur relativ wenig Literatur und Beschäftigung mit dem Gegenteil des Guten, der Unmoral oder eben gar dem Bösen. Das ist der negative Befund, der mich zu der Beschäftigung jetzt auch innerakademisch gebracht hat. Und einer der Gründe, glaube ich, für diesen weißen Fleck ist der Umstand, dass sobald man über das Böse nachdenkt, man sofort eine Neigung verspürt, es irgendwie zu mystifizieren und nicht länger als ein wirklich alltägliches Problem, dem man eben auch zwischen 8 Uhr morgens und 20 Uhr abends in den Straßen, U-Bahnen, bei der Arbeit und so weiter begegnet, betrachtet. Und Dinge, die man so mystifiziert, die sind vielleicht in der Theologie gut aufgehoben oder in der Literatur oder auch in der Psychiatrie. Nicht? Aber die Philosophinnen und Philosophen neigen dazu, doch eher sich mit rationalen Dingen beschäftigen zu wollen und das Böse, wenn man so will, aus diesem Bereich des rational Erwägbaren so ein wenig auszuscheiden, als etwas, über das wir im Grunde nicht viel sagen können, weil es sich um so etwas wie ein metaphysisch-dualistisches Gegenprinzip von kosmologischem Ausmaß handelt. Da sind irgendwie
so wie im Faust, ne?
Ja, genau.
Also da gibt es den Mephisto und der will das Schlimme, aber eigentlich befördert er das Gute.
Das ist der Gag dabei. Das ist sozusagen der klassische Dualismus, nicht? In diesem Fall jetzt der denkende Intellektuelle und der Teufel, der ihn herausfordert, aber Gott und der Teufel, nicht? Die können aber auch sozusagen die Jedi-Ritter und die Siths nehmen. Sie können die Schalker und die Dortmunder nehmen. Das ist natürlich nicht ganz ernst gemeint. Aber es gibt sozusagen immer wieder so Großkollisionen in der Welt von geradezu kosmologischem Ausmaß, die sofort so eine Art Endzeitstimmung auslösen, wenn man darüber nachdenkt. Und viele Philosophinnen und Philosophen glauben, darüber nicht viel sagen zu können oder zu müssen.
Mhm. Sie werden die Ausnahme sein, denn sonst könnten wir an der Stelle schon unsere Sachen packen. Aber was auffällt, wenn man sich Ihr Buch zum Thema anschaut, das heißt nicht das Böse, sondern das heißt Unmoral. Was ist denn eigentlich der Unterschied, ob man von Unmoral spricht oder vom Bösen?
Ja. Also zunächst einmal war die Motivation seinerzeit, dieses Buch zu schreiben, eben die Überzeugung, dass wir auch im wirklichen Leben, auch wenn man Kinder erzieht oder wenn man selbst als Kind erzogen wird, etwas über die Moral lernt, nicht weil man gute philosophische Bücher liest oder, wenn man so will, die richtige positive Erziehung genießt, sondern, das ist jedenfalls meine These, weil wir im Alltag immer wieder mit dem Gegenteil von Moral konfrontiert sind, mit der Unmoral, vielleicht auch mit dem Bösen, ich sage gleich zu dem Unterschied noch was, und uns in diesen Momenten, nicht, wo wir auf Menschen treffen, die sich uns gegenüber schädlich verhalten, anfangen nachzudenken, weil wir das Gefühl haben, das darf nicht sein, das soll nicht sein. Welche Gründe haben wir eigentlich, dieses Verhalten zurückzuweisen? Und uns auch selbst zu einem Verhalten zu motivieren, das eher im Einklang mit der Moral und den Regeln der Gesellschaft und der Gemeinschaft ist, als sozusagen, dass wir uns tagtäglich diese Freiheit nehmen. Auch darauf wird vielleicht oder davon noch zu sprechen sein, die sich unmoralische oder auch böse Menschen zu nehmen scheinen, wenn sie zur Tat
schreien. Also wenn man die Regel bricht, stabilisiert man sie sogar, weil sie dann erst richtig klar wird?
In einer gewissen Weise dient die Juristinnen und Juristen sprechen manchmal von Normverdeutlichung in Zusammenhängen von Strafe, von staatlicher Strafe, die sein muss, damit die Gemeinschaft immer wieder auch klar macht, welches die Normen sind, deren Übertretung wir nicht dulden werden. Und insofern macht uns das unmoralische Verhalten im Umkehrschluss immer auch sozusagen auf das moralisch Gute allererst aufmerksam, über das wir wenig nachdenken, wenn es im Alltag gut funktioniert. Also wenn alle möglichen Menschen alle möglichen moralischen Regeln einhalten, es keinen Sand im Getriebe dort gibt, dann ist die Moral eigentlich auch kein Thema. Ja, sie wird eigentlich immer nur dann zum Thema, wenn sie verletzt oder übertreten wird. Und hier wäre dann, um auf Ihre Frage dann zurückzukommen, schlichtweg zunächst einmal auch zu diagnostizieren, dass es unterschiedliche Steigerungsformen von unmoralischem Tun gibt. Von unmoralischem Tun, das lediglich schlecht ist. Unmoralisches Tun, das darüber hinaus böse ist. Und vielleicht gibt es noch eine dritte Steigerungsform, die manchmal in der Philosophie mit dem Stichwort Grausamkeit oder auch Sadismus behaftet wird, die auch noch mal schlimmer als bloß böses menschliches Tun ist. Und insofern ist das Böse eine Form von unmoralischem Tun, aber die Unmoral insgesamt ist nicht identisch mit der Menge der bösen Handlungen.
Also wenn ich jetzt hier jemandem das Portemonnaie aus der Jacke ziehe, dann ist das keine böse Tat, sondern eine schlechte Tat.
Zunächst einmal eine moralisch schlechte Tat, ja.
So, jetzt wollen wir ein bisschen Sie in Aktivität versetzen. Wir wollen uns einem Gedankenexperiment stellen. Und das handelt, Arndt Pollmann, entwickeln Sie bitte mal das Setting, das handelt vom kommenden Sonntag.
Ja, ich habe dieses Gedankenexperiment mal den straffreien Sonntag genannt, nach dem Vorbild von autofreien Sonntagen, die es in den 70er Jahren mal gegeben hat. Der eine oder die andere von Ihnen mögen sich vielleicht daran erinnern. Damals gab es eine große Ölkrise und die Bundesregierung kam auf die Idee, um Benzin zu sparen und auch ein Bewusstsein zu wecken für die Knappheit dieser Ressource, einen autofreien Sonntag oder mehrere, glaube ich sogar, autofreie Sonntage einzufügen. Nehmen wir mal an, am kommenden Sonntag, die Bundesregierung möchte ein nachträgliches Wahlgeschenk verteilen und erhofft sich zudem Einsparungen im Polizei- und Justizwesen. Und es wird ein sogenannter straffreier Sonntag ausgerufen. Alle Straftaten, die am nächsten Sonntag begangen werden, werden nicht geahndet.
Und dann wollen wir natürlich wissen, was wird an diesem Sonntag passieren?
Also wahrscheinlich nicht. Es gibt ja einen äquivalenten Film dazu, der nennt sich The Purge, der das ja Ganze auch betitelt. Und so krass unmoralisch würde ich mich persönlich nicht verhalten. Vielleicht etwas schneller fahren. Also noch schneller als sonst. Aber jetzt nicht krasses unmoralisches Verhalten, was nachträglich auch meine Seele einfach schädigen würde.
Erzählen Sie mal kurz von dem Film, damit wir alle auf dem gleichen Stand sind.
Ja, es ist ein amerikanischer Film, ich glaube aus den 2000er Jahren, wo genau das skizziert wird, dass an einem Tag alle Straftaten einer gewissen Stufe einfach straffrei sind. Und dann fangen die Menschen halt an zu morden, Raube zu begehen und halt überwiegend Gewaltstraftaten zu begehen. Und The Purge nennt sich, es übersetzt halt die Säuberung. Und ich sag mal so, ist eher ein Angriff auf die Gesellschaft, die sich dann von, naja, bestimmten Klassen der Gesellschaft säubert und skizziert im Prinzip so eine Art Gesellschaft, naja, die sich von gewissen Gruppen freimacht durch so einen straffreien Tag.
Also so wird es hoffentlich nicht kommen, aber was mich interessiert, wie können Sie sicher sein, dass Sie persönlich es dabei belassen werden, nur ein bisschen schneller zu fahren am Blitzer vorbei?
Ja, naja gut, nur weil es vielleicht erlaubt ist, habe ich selbst in mir ja auch einen gewissen moralischen Anspruch, den ich gelernt habe, den ich anerzogen bekommen habe, der nicht unbedingt durch eine Regel, die außer Kraft gesetzt wird, mir erlaubt, dass ich das dann tun werde. Das heißt, ich habe an mich auch einen gewissen Anspruch, für mich moralisch nachhaltig zu handeln. Das heißt, ich könnte es an einem Tag natürlich tun, also schlecht handeln, böse handeln, aber nachhaltig gesehen für meine Person, für meine Seele wäre es natürlich schädlich. Und deshalb würde ich dem dann auch so krass nicht nachgehen.
Also mit anderen Worten, Sie würden zuallererst sich selber verletzen?
Genau, nachhaltig gesehen schon, ja. Und das ist natürlich nicht in meiner Langfristigkeit als Person zielführend.
Das war jetzt mein erster Gedanke. Wer ist anderer Auffassung?
Ich würde sagen, jetzt taucht die Frage auf, was würde ich eigentlich selbst an diesem Tag verändern? Da gehen mir so einige Gedanken durch den Kopf. Was stelle ich mir vor, was geändert werden müsste? Also normalerweise kommen jetzt so Antworten, ja, ich würde das mal eventuell kommen Einbrüche und der eine will sich bereichern, der andere will mal auf so eine Stufe kommen, die er vielleicht früher nicht erlebt hat. Aber wenn ich so an mich selbst denke, dann möchte ich schon ein klein wenig tiefer gehen. Ich sehe, dass ich hier in einem bestimmten Kontext und in einem bestimmten System lebe und ich möchte daran etwas versuchen zu ändern. Und das kann ich versuchen, indem ich ein globales Ziel anspreche. Und das Ziel wäre bei mir, ich würde versuchen, soweit es in meiner Macht steht, ich bin einzeln oder habe vielleicht noch Verstärker, dass ich die Vermögensverhältnisse von bestimmten Leuten versuchen würde zu ändern.
Ach, wir können uns das so vorstellen, Sie würden in Villen einbrechen, Sie würden bei den Reichen was holen.
Nein, das nicht. Das ist zwar jetzt eine lustige Folgerung, die Sie daraus schließen. Ich würde was anderes machen. Ich würde mir an dem Tag, wenn ich die Möglichkeit hätte, dann würde ich mir sämtliche finanziellen Summen geben lassen von bestimmten Leuten. Und es gibt ja Leute, die haben hier Milliarden und noch mehr. Und ich würde diese bestimmten Mengen würde ich einkassieren und würde versuchen, demjenigen, der jetzt zum Beispiel 2 Milliarden hat, dem würde ich nur noch 1,5 Milliarde gönnen. Und die anderen 1,5 Milliarden, die würde ich versuchen, auf meine Seite zu bringen und mit anderen Menschen überlegen, wo tue ich die Sachen hin.
Also man denkt jetzt an Sherwood Forest und an Robin Hood. Ja, Gedanke ist klar geworden. Aber das wäre ja jetzt am straffreien Sonntag eine Tat, die eher umverteilenden Charakter hat, aber die erstmal nicht mit dem Bösen zu tun hat.
Hallo, ich bin in zweierlei Hinsicht skeptisch zu dem bisher Gesagten. Einmal straffrei in dem Sinne nicht. Ich würde ja eher sagen, es ist entkriminalisiert. Die unmoralische Tat wird nicht verfolgt, nicht sanktioniert, aber ich glaube, da reicht ein Tag kaum aus, um über Jahre lang hinweg sozialisierte und verinnerlichte Normen hinfällig zu machen. Auf der anderen Seite bin ich skeptisch. Sagen wir mal, der straffreie Sonntag dehnt sich erst auf eine Woche und dann über Monate oder Jahre hinweg aus, dass die Leute, wie das gerade in den 2 Beiträgen gesagt wurde, einmal an die Richtigkeit der Moral erinnert werden und sagen, ah ja, da gibt's was Richtiges, was ich verinnerlicht habe. Oder zu so einem Vigilantentum, zu diesem Robin Hood-artigen angehalten werden, weil es gibt offensichtlich Rahmungen sozialer Natur, in denen sich dieser straffreie Sonntag etabliert hat, der da zum Alltag geworden ist, in dem Menschen wie wir straffällig werden, in dem böse Taten geschehen, ob das jetzt selbst in nur ganz kurzen Situationen ist, ob das Performances sind, ich denke da an Abramovic, oder halt wirklich ja, gewisse Habitusse, in denen Gewalt und böse Taten zum Alltag gehören, oder halt wirklich Regime, die sich von unserem Verständnis her auf einer gewissen Boshaftigkeit konstituieren. Ich glaube, es ist die Dauer dieser Straffreiheit.
Also, ich verstehe es so, wenn Sie in Kontexten leben, wo die soziale Ordnung zusammenbricht, dann können Sie auch für sich selber nichts garantieren. Dann werden Sie möglicherweise Teil dieser kollektiven Unmoral. Aber dazu braucht es erstmal ja eine. Sie haben von Zeit gesprochen. Aber bei unserem Gedankenexperiment würden Sie erstmal sagen, am Montag nach dem straffreien Sonntag kehren wir zur alten Ordnung zurück.
Davon gehe ich aus. Ja, definitiv. Dafür ist es zu verinnerlicht.
Aber man könnte das Gedankenexperiment natürlich variieren und einfach sagen, wir sind sowieso alle so dermaßen politikverdrossen, wir trauen dieser Maßnahme eh nicht. Am kommenden Sonntag werden vielleicht nicht, die ein oder andere Steuererklärung gefälscht oder ein paar Verkehrsdelikte begangen, aber kaum jemand traut sich wirklich vorzuschreiten. Und am Montag stellt die Bundesregierung daraufhin fest, das war ungeheuer erfolgreich. Ja? Es ist eigentlich fast gar nichts passiert. Ja? Und wir haben enorm viel Geld gespart in der Polizei und im Gerichtswesen. Also machen wir jetzt mal einen Monat draus. Nicht? So. Und das wäre dann die Frage, ob sich dann fundamental was ändert. Nicht?
Ja, aber jetzt müssen Sie sagen, weil ja solche Gedankenexperimente schnell dazu führen, dass man sagt, ja, die Philosophen denken sich Dinge aus, die sowieso in der Wirklichkeit niemals passieren werden. Was eigentlich der Clou dabei ist? Was hilft es, wenn man sich diese Frage stellt?
Ja. Zunächst einmal ist zu sagen, es ist natürlich ein Gedankenexperiment und insofern könnte man sagen, ein irgendwie Hirngespinst, aber dem entsprechen auch durchaus bestimmte Entwicklungen, die sich empirisch feststellen lassen. Man hat beispielsweise empirische soziologische Untersuchungen gemacht in der Folge von großen Stromausfällen. In Großstädten wie New York fällt in der Nacht in einer Großstadt der Strom aus, steigen in der Regel 2 empirisch feststellbare Raten. Das eine ist die Kriminalitätsrate, also die Kleinkriminalitätsrate, und das andere ist die Geburtenrate. Genau. Im Dunkeln lässt sich gut munkeln und die im Dunkeln sieht man nicht. Ja? Es gibt durchaus empirische Belege dafür, dass sozusagen in dem Moment, wo man die strafende aus welchen Gründen auch immer, die strafende Hand des Staates nicht mehr zu befürchten scheint, nicht? Die Kriminalitätsrate auch entsprechend steigt. Aber das ist, wie gesagt, zunächst einmal nur eine empirische Vermutung. Das Gedankenexperiment lebt, wenn man so will, von der Intuition, beziehungsweise es wirft zumindest die Frage auf, und über die lohnt es sich dann doch eingehend nachzudenken, ob wir eigentlich nur aus der Angst vor einer möglichen Bestrafung davon abgehalten werden, Unmoralisches zu tun und die Gesetze zu übertreten.
Also die allermeisten, in dem Sinne, wenn die Gesetze außer Kraft sind, dann lernt man den Menschen so kennen, wie er wirklich ist.
Ja, Thomas Hobbes ist beispielsweise der große Philosoph gewesen, der mit seinem Gedankenexperiment eines Rückfalls in den Naturzustand, in dem dann seiner Ansicht nach der Krieg aller gegen alle ausbrechen wird, diesen Gedanken so mit besonderer Vehemenz in die Philosophiegeschichte eingeführt hat, sollte aus welchen Gründen auch immer der gesetzliche oder staatliche Ordnungsrahmen zusammenbrechen, dann wird der Mensch zum Tier, so seine These. Dann fällt er zurück in den Naturzustand und es bricht ein Krieg aller gegen alle aus. Und selbst diejenigen, die noch eine Weile durchhalten, ja, weil sie doch gut sozialisiert sind und an die Moral glauben, werden spätestens, wenn sie das dritte oder vierte oder fünfte Mal zum Opfer von Gewalt oder Unmoral werden, darüber nachdenken, entweder sich zu bewaffnen oder mit anderen zusammenzuschließen oder selbst auf dem Wege der Selbstjustiz zur Tat zu schreiten und sich gewissermaßen zu rächen für das an ihnen erwirkte Leiden.
Jetzt bin ich natürlich gespannt, ob Thomas Hobbes, der ja, glaube ich, aus dem wievielten, 17. Jahrhundert genau. kommt, ob der hier Anhänger im Saal hat. Ist das Ihre Position?
Ich will mal was anderes sagen. Sie haben ja vorhin gesagt, wir gehen mal in die Tiefe. Und jetzt taucht doch die Frage auf, sind wir alles Tiere? Kommen wir von den Tieren her mit unseren Trieben und ihren Möglichkeiten? Darüber, nach meiner Auffassung, steht für den Menschen Bewusstsein, Verstand, ein steuerndes Element. Dazwischen sind natürlich die Prägungen. Was läuft dann eigentlich? Kann ich mich nur steuern? Oder sind wirklich diese Leitplanken vorhanden, Gesetze und all diese Dinge? Das ist die Frage. Kann ich mich als Mensch dann noch steuern? Oder ist die Mehrheit der Bevölkerung, ich bin ganz vorsichtig, da tauchen viele Begriffe auf, nicht dazu in der Lage, sich zu steuern? Als Beispiel, Kuchen ist schädlich, ich kann mich nicht steuern, ich kann mich nicht halten. Gesetze sind zwar da, ich habe Triebe und will die umsetzen, der Verstand ist nicht vorhanden. Ich kann nicht von A nach B denken.
Also mit anderen Worten, das entspricht Ihrer Befürchtung. Wenn es diesen Rahmen nicht gibt, dann würde das ausbrechen, was Thomas Hobbes befürchtet hat, dass der Krieg alle gegen alle losgeht?
Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich habe nur die Frage gestellt, auf der einen Seite das tierhafte Verhalten in uns drin, wir kommen vom Tier her, und auf der anderen Seite ein steuerndes Element, der Verstand. Ist das bei einigen vielleicht vorhanden, ist das bei der Mehrheit der Bevölkerung vorhanden?
Na, der steuernde Verstand würde jetzt bei Hobbes dazu führen, dass man die Waffen abgibt und einen Vertrag schließt.
Ja, das ist Vernunft bei Hobbes, einzusehen, dass man selbst, wenn man im Naturzustand der Stärkere wäre, ständig befürchten muss, dass die kleinen Schwachen sich zusammenschließen und mich in der Nacht hinterrücks sozusagen, indem sie sich in mein Treppenhaus schleichen, sozusagen um die Ecke bringen. Und insofern hat jeder, die Schwachen und die Starken nach Hobbes, ganz im egoistischen Eigeninteresse, ein Motiv, sich auf moralische Regeln einzulassen, die für Frieden und Ordnung sorgen. Damit steht aber Hobbes in der Philosophiegeschichte, was seine Begründung dieser moralischen und rechtlichen Regeln angeht, in einer gewissen Weise allein, weil er, anders als die allermeisten Philosophinnen und Philosophen, versucht, die Moral letztlich im Egoismus des Menschen zu begründen, also im rationalen Eigeninteresse des Menschen zu begründen, weil ich nicht um die Ecke gebracht werden will, schließe ich mich oder lasse ich mich auf einen Vertrag ein, der für Frieden und Ordnung sorgt. Die allermeisten anderen von Platon, Aristoteles bis Kant und in die heutige Zeit sind eher auf der Suche nach dem, was Sie eben angedeutet haben, nach einer irgendwie regulierenden Kraft in uns, die selbst moralisch ist und in uns, sei es die Vernunft oder das Mitleid, wie bei Schopenhauer, unseren eigenen Egoismus in Schach zu halten vermag. Und als Anlage, würden diese Philosophinnen und Philosophen fast alle sagen, ist in vernünftigen Lebewesen, wie Kant sagt, aber in uns Menschen, diese Möglichkeit, unseren eigenen Egoismus auf moralische Weise in Schach zu halten, angelegt. Aber es kommt natürlich auf Erziehung, auf Erfahrung, auf die richtige Peer Group und auch auf die gesellschaftlichen Umstände an, in denen man lebt. Lebt man in einem Raubtierkapitalismus, dann ist es schwerer, nicht? Ein moralisch vernünftiger und autonomer Mensch nach Kant zu sein, vielleicht als wenn man in einem solidarischen Kibbutz gemeinsam das Leben organisiert.
Sie benutzen den Vergleich, der Mensch wird zum Tier. Das impliziert die Frage, ist das Tier denn böse? Kennt das Tier das Böse?
Das ist eine sehr gute Frage, die uns zurückbringt auf die schon zu Anfang aufgeworfene Unterscheidung von Unmoral und dem Bösen. Zunächst einmal ist der Mensch natürlich auch ein Tier. Jedenfalls würde das kaum heute noch jemand bestreiten, auch wenn er ein besonderes Tier sein mag. Aber es gibt menschliche
Tiere. Man könnte auch sagen, wir waren es mal.
Und wir waren es mal. Aber ich würde sagen, wir sind es auch immer noch, nicht? Und das heißt, eine gewisse tierische Natur ist in uns verblieben und sie ist natürlich durch Zivilisation, Bildung und so weiter überformt. Aber die Firnis der Zivilisation ist manchmal dünn, wie man weiß. Je nachdem, wie die gesellschaftlichen Verhältnisse beschaffen sind, wird man auch mal wieder mehr oder weniger zum Tier. Und trotzdem sind Moralphilosophinnen und Philosophen seit jeher auf der Suche nach etwas, was uns vom Tier unterscheidet uns oder uns über die Tierwelt hinaushebt. Und das wird dann manchmal Vernunft genannt oder ähnliches. Und zugleich bringt aber die Einsicht in die spezifisch menschliche Natur in moralphilosophischen Zusammenhängen, und da würde ich Ihnen zustimmen, auch die Einsicht mit sich, dass im Grunde nur der Mensch böse sein kann und das Tier nicht. Das hängt jetzt allerdings davon ab, was man genau unter Böse verstehen will. Und um es gleich mal sozusagen alltäglich zu entmystifizieren, ich würde sagen, ein unmoralisches Tun kann dann im Alltag als böse bezeichnet wird, wenn es gewissermaßen nicht nur fahrlässig aus Versehen oder auch in Kauf nehmend einen Schaden auf der Seite anderer Menschen bewirkt, sondern wenn dieser Schaden, den mein unmoralisches Tun bewirkt, der primäre Zweck meines Tuns ist.
Also, das ist ja ein Hammer. Denn wenn wir jetzt sagen, Tiere können nicht böse sein, weil sie nicht über Moral reflektieren, dann heißt das, wenn ich böse sein will, dann ist das mein eigener Entschluss. Ich besitze die Vernunft, um zu unterscheiden, was gut und böse ist. Und ich besitze die Freiheit, entweder das eine zu tun oder das andere.
Dem würde ich zustimmen. Allerdings gibt es Menschen, bei denen man sich dann fragt, sind die noch steuerungsfähig, nicht? Haben die sich noch im Griff? Und kann das, was sie tun, trotzdem als böse bezeichnet werden? Mir ist wichtig, zunächst einmal festzuhalten, dass die Frage, ob eine Handlung böse ist, sich nicht darin entscheidet, wie groß der Schaden ist, den wir durch unser Tun bewirken. Man kann auch in ganz kleinen Dingen sehr böse sein.
Sondern durch die Motivation.
Es kommt auf das Motiv des Handelns an. Und wenn das Motiv des Handelns ist, dem anderen, der anderen Person, dem anderen Menschen, vielleicht aber auch dem anderen Tier, einen Schaden zufügen zu wollen, dann würde ich die Handlung als böse bezeichnen, nicht bloß als unmoralisch.
Jetzt haben wir schon mal eine vorläufige Definition. Einverstanden?
Ja, da habe ich in dem Zusammenhang eine Frage. Kann man durch böses Handeln letztendlich mit einem guten Ziel, darf man da böse handeln? Und mir fiel in dem Zusammenhang, der hier genannt worden ist, so eine Geschichte ein, die vor ein paar Jahren, ich kann mich da nicht mehr genau erinnern, da hat ein Polizeipräsident einen Geiselnehmer gefoltert, um die Geisel, die irgendwo lebensbedrohlich festgehalten worden ist, um die eventuell am Leben zu retten. Und dann ist dieser Polizeipräsident des Dienstes enthoben worden, weil er natürlich etwas gemacht hat, was er nicht machen durfte.
Wichtige Korrektur. Er hat das angedroht. Das ist schon ein großer Unterschied.
Gut, ich wusste jetzt nicht mehr genau den Zusammenhang, aber das Prinzip, darf man was Böses tun, um letztendlich in der Zielsetzung etwas Gutes zu erreichen?
Ja, Sie sprechen auf diesen berühmten Fall Daschner an, nicht der Frankfurter Polizeipräsident, der sozusagen seinen Untergebenen ja, die Anweisung gegeben hat, wiederum dem in bereits festgesetzten Geiselnehmer, der nicht verraten wollte, wo dieses Entführungsopfer sich versteckt hält, Folter androhen zu lassen. Dafür ist er hinterher bestraft worden. Er ist, glaube ich, nicht sozusagen aus dem Dienst entlassen worden. Er ist, glaube ich, versetzt worden. Und jetzt ist die Sache deshalb sozusagen auch nochmal besonders kompliziert, weil sie in Ausübung eines sozusagen einer staatlichen öffentlichen Funktion nochmal zu besonderen, nämlich verfassungsrechtlichen Normsetzungen und Verpflichtungen und deren Erfüllung angehalten sind, die für uns als Privatperson so auf diese Weise jedenfalls nicht gelten. Deswegen ist er auch bestraft worden. Aber worauf es Ihnen ja ankommt, ist die Frage, kann man mit etwas, was als im höchsten Maße unmoralisch betrachtet werden kann, vielleicht sogar als böse, etwas Gutes bewirken, beziehungsweise das kann man vermutlich, das steht wahrscheinlich außer Frage, aber...
Wenn wir das mit Ihrer Definition gerade abgleichen, dann wäre doch die Antwort klar. Weil die Motivation nicht böse war, kann die Handlung selber es dann auch nicht gewesen sein.
Die Frage, nicht, die Sie im Grunde haben, ist, ob die Handlung selbst dadurch moralisch unbedenklich wird, dass sie etwas Gutes bewirkt. Und da hängt es natürlich jetzt davon ab, was für eine Moraltheorie Sie vertreten. Nicht? Wenn Sie eine sogenannte Utilitaristin sind, von Englisch Utility und Nutzen, dann kommt es nur darauf an, was beim Handeln hinten rauskommt. Und wenn das gut ist, dann wäre auch die Handlung gut. Und wenn Sie Kantianerin sind oder Kantianer, dann kommt es nur darauf an, ob Ihr Handeln sozusagen vereinbar mit dem kategorischen Imperativ war. Und wenn es das ist, ist völlig egal, was hinten rauskommt. Sie war trotzdem gut. In diesem Fall würden die allermeisten wahrscheinlich die Intuition haben, dass zu foltern oder auch die Folter anzudrohen etwas Schlechtes ist. Wenn es dazu geführt hätte, dass das Kind deshalb gerettet worden wäre, was ja leider nicht geschehen ist, wäre das Ergebnis gleichwohl wahrscheinlich etwas Gutes gewesen und darüber war jetzt der Streit, ist das erlaubt oder nicht. Aber ich würde auch sagen, jemand, der zu etwas, zu einer Handlung greift oder eine Handlung anordnet, ja, die moralisch problematisch ist, aber gleichwohl nicht den Endzweck hat, diesen Menschen zu quälen, sondern als Endzweck hat, einen, weiß ich nicht, 7- oder 8-jährigen Jungen, der zu ersticken droht, zu retten, kann schwerlich als eine böse Handlung bezeichnet werden.
Also dann wäre es in Ihren Augen eine schlechte Handlung, trotzdem.
Es ist eine schlechte moralische Handlung, weil das Androhen von Folter oder das Foltern natürlich immer etwas Schlechtes ist. Mhm. Aber nicht jede Androhung von Folter muss deshalb bereits böse sein.
Ja, jetzt muss ich ein Stoppschild aufstellen, denn man könnte, glaube ich, über diesen sehr kniffligen Spezialfall den ganzen Abend sprechen. Und da meine ich doch, wir sollten gleich einen Schritt weitergehen. Oder ist da etwas, was bei Ihnen raus muss zu diesem Punkt?
Nein, zu diesem Punkt nicht, aber ich möchte mal ein anderes Beispiel geben. Die Kulturrevolution in China von Mao Zedong. Da haben die Studenten gemeint, sie tun etwas Gutes, wenn sie Menschen umbringen oder auch verhungern lassen.
Sie waren subjektiv vom Guten überzeugt?
Ja.
Obwohl man es eigentlich nur böse nennen kann?
Genau. Sie glaubten, etwas Gutes zu tun für das Land, für die Gesellschaft.
Das sieht man jetzt im Radio nicht. Ein ratloser Philosoph.
Vielleicht, um jetzt trotzdem nicht auszuweichen. Ich meine, man wird die Erfahrung machen, dass selbst Menschen, die etwas Böses tun, in der Regel der Auffassung sind, dass das, was sie tun, irgendwie gut ist. Also die subjektive Einbildung, dass etwas gut ist, schützt einen nicht davor, etwas objektiv Böses zu tun. Und die objektive Bösartigkeit einer Handlung würde ich festmachen daran, ob die Person letztlich primär das Ziel verfolgt, einer anderen Person zu schaden oder gar sie gewissermaßen zu ermorden oder vielleicht sogar sich sozusagen an dem Schaden dieser anderen Person zu ergötzen. Nicht? Die Frage ist natürlich, weil hier gerade das Thema Sterbehilfe sozusagen anklingt in einer Publikumsäußerung, was man jetzt konkret unter einem Schaden oder einer Schädigung zu bezeichnen hat. Es kann durchaus sein, um mal ein banales Beispiel zu nehmen, dass Sie in ein Tätowierstudio gehen und sich eine Tätowierung stechen lassen, die, wenn Sie nicht darum bitten würden, ein Akt der Körperverletzung wäre. Aber in dem Moment, wo Sie darum bitten, ändert sich alles. Und auch in der Frage, ob es sich um eine Schädigung Ihrer Person handelt, nicht? Nur sozusagen als Andeutung zum Thema Sterbehilfe.
Ja, aber ich versuche nochmal zu sortieren, weil wir jetzt verschiedene Beispiele auf dem Tisch haben. Ja. Also der Dreh- und Angelpunkt bei Ihnen ist doch, wenn man schlechte von bösen Taten unterscheiden will, die Motivation. Will ich das Böse? Ist das das Ziel meiner Handlung? Dann ist sie auch böse zu nennen.
Ich würde allerdings nicht sagen, dass die Personen, die Böses tun, in der Regel das Böse tun wollen, sondern was sie tun wollen, ist einer anderen Person einen Schaden zuzufügen. Und das nennen wir, oder nenne ich jetzt, philosophisch gesprochen, das Böse. Der Begriff des Bösen ist ja alterssprachlich so ein bisschen aus der Mode geraten und man begegnet ihm dann, man hat das schon angedeutet, vielleicht noch sozusagen in der Psychiatrie oder in der Literatur oder sonntagsabends 20.15 Uhr beim Tatort. Ja. Aber ich finde, sozusagen in alterssprachlichen Zusammenhängen kann man eben dieses Tun, das darauf zielt, anderen einen Schaden zuzufügen, durchaus böse nennen. Das kann man sich zum Beispiel auch vor Augen führen, an so einem banalen wie umstrittenen Diskussionskomplex, wie wenn man manchmal davon spricht, dass oder sich die Frage stellt, ob auch Kinder böse sein können, ob es böse Kinder gibt. So ein heikles Thema. Aber wenn man beispielsweise Kinder dabei beobachtet, wie sie gezielt, um ein anderes Kind zu ärgern, dessen Spielzeug kaputt machen, dann habe ich in der Tat relativ wenig Hemmungen, das als böse zu bezeichnen. Auch wenn sie sich der Tragweite ihres Tuns natürlich in der Regel noch nicht so bewusst sind wie Erwachsene auch. Aber sie sind auch
keine... Ich glaube, wer ehrlich mit sich selber ist, wird sich auch erinnern an bestimmte Stunden, wo man mit großer Freude und Leidenschaft Regenwürmer zerteilt hat. Und solche Dinge. Was wollten Sie sagen?
Ich bin noch bei dem vorigen Punkt. Ich will nur einfach sagen, Stauffenberg. Das ist eine unglaubliche Frage für mich. Mehr wollte ich nicht sagen. Ich wollte nur
ja, also ob man...
Eine unglaubliche Frage. Er wollte ja wirklich morden, um Gutes zu tun.
Aber Tyrannenmord ist doch immer... Tyrannenmord, also das geplante Attentat auf Hitler, ist natürlich auch ein Spezialfall.
Mir sind, ich will nicht ausweichen, aber mir sind diese Beispiele jetzt in einer gewissen Weise zu groß. Kulturrevolution in China, Stauffenberg und so weiter. Das sind alles wahnsinnig interessante Fragen. Aber je mehr man sich mit diesen Extremen, historisch wahnsinnig einprägsamen und komplexen Fällen beschäftigt, umso mehr entfernt man sich eigentlich von der Analyse ganz alltäglicher Phänomene. Ich glaube nicht, dass man in einer sehr genauen Analyse der chinesischen Kulturrevolution auch, oder auch der Hitler-Attentate viel über unser tägliches Miteinander lernt. Das ist zwar interessant, sich damit zu beschäftigen, und in einer gewissen Weise kommen wir in diesen extremen Fällen auch an die Grenze unserer moralischen und begrifflichen Reflexion. Dann wird auch die Definition, die ich eben vorgeschlagen habe, unscharf. Mich interessieren aber jetzt eher eigentlich sozusagen diese typischen Fälle, in denen die Definition ganz gut funktioniert.
Ja.
Und beziehungsweise
ich bin total dankbar für diese leichte Kurskorrektur, denn das wollen wir ja auch heute wissen. Also ist das Böse eigentlich Teil unseres Alltags oder reden wir über ferne Dinge, die spektakulär sind, aber die wir nicht selber
miterlebt haben? Selbst wenn man zum negativen Befund kommt, dass es nicht Bestandteil unseres Alltags ist und doch nur für die ganz großen Ereignisse reserviert werden sollte, lohnt es sich eine Weile darüber nachzudenken, ob es nicht was ganz Alltägliches ist. Mhm.
Ja, also ich fand eine Definition, die mir so in den Sinn gekommen ist, ist also böse nennen wir unmoralische Handlungen. Was unmoralisch ist, bestimmt ja auch die Gesellschaft, aber Handlungen, die wir zwar als unmoralisch sehen, die wir aber nicht vor uns selbst noch irgendwie dadurch rechtfertigen können. Zum Beispiel, dass ein Mensch sie unfreiwillig begangen hat, sagen wir fahrlässig oder so, was ja auch schon strafbar ist, oder dass er, sagen wir, eine geistige Krankheit hatte. Oder dass vielleicht, sagen wir, ein höheres Gut aus dem Spiel stand, so wie zum Beispiel der Polizist, der dem Typ die Folter angedroht hat, das war ja Altruismus, sagen wir, das war kein Egoismus, und dadurch sagen Leute, ja, die Tat an sich war unmoralisch, der Meinung bin ich auf jeden Fall, aber böse ist sie nicht, weil eben ein größeres Böse dadurch verhindert worden wäre. Also, das ist eigentlich, unmoralisch ja, aber böse nein, denn böse ist eben das, das nennen wir so, wenn in unserem Hirn einfach die Fähigkeit aufhört, es irgendwie zu begründen. Also wenn du merkst, jemand hat irgendwie was Böses gemacht, geht in deinem Kopf, sagen wir so, eine Checkliste, geistig krank, nein, standen irgendwie Menschenleben von irgendwie ein wichtigeres Gut auf dem Spiel, nein, böse. Und dann die Motive, ob der das gemacht hat, weil er das wirklich wollte oder ob er da moralische Vorbehalte hatte oder so, danach wird nicht mehr gefragt.
Das ist eine interessante Checkliste.
Das ist nicht mehr wichtig.
Also ist jemand bei geistigem Verstand? Hat jemand fahrlässig gehandelt? Ja. Das sind lauter Ausschlussgründe und am Ende bleibt dann übrig das Böse.
Ja, ich denke, das ist das, was nicht das, was böse ist, aber zumindest das, als was wir als böse sehen und das, was ich böse nennen würde. Wir haben ja schon gesagt, Tiere können nicht böse sein, denke ich auch. Aber Tiere können Sachen tun, die man für böse halten würde, wenn es Menschen tun würden. Schwertwale heißen nicht umsonst Killerwale, können manchmal noch, sagen wir, Pinguine, die sie gerissen haben, die aber noch am Leben sind, noch eine Stunde mit denen rumspielen. Aber das tun sie ja nicht, weil sie böse sind. Das tun sie, weil sie Tiere sind.
Aber jetzt müssen wir die Kurskorrektur auch einhalten. Und wir hatten gesagt, wir wollen klären, ob das Böse eigentlich Teil unseres Alltags ist oder ob das die ganzen Geschichten sind, die dann auf den Panoramaseiten der Zeitung abgehandelt werden. Also das, Sie hatten sich gemeldet. Ist das Teil Ihres Alltags? Haben wir an gewöhnlichen Tagen oder zumindest ab und zu tatsächlich Begegnungen mit dem, was wir böse nennen?
Ich glaube das ja. Ich glaube, die spannende Frage ist, wo kommt das Böse her? Ich bin der Meinung, das Böse kommt her und liegt im Menschen drin. Das ist die Gier. Die Gier nach Macht, die Gier nach Geld, die Gier, über dem anderen zu herrschen, ja, oder die Gier nach Sex oder die Gier auf, ich möchte die Frau von meinem Nachbarn haben. Das sind für mich die gravierenden und die Folgen, die daraus entstehen. Dadurch entsteht das Böse.
Aber dann können wir auch gar nicht den Ehrgeiz entwickeln, das Böse aus der Welt zu kriegen, weil es zum Menschen gehört?
Genau.
Zu unserer Natur?
Ja, wir werden das nicht wegkriegen.
Interessant.
Ich habe mir angewöhnt, so in anthropologischer Hinsicht, ja, also Anthropologie ist ja die Lehre vom Menschen, dann versucht man sich immer auch in moralischen oder moralphilosophischen Zusammenhängen zu fragen, wie ist der Mensch denn jetzt eigentlich von Natur aus, ist er gut oder böse? Habe ich mir jetzt angewöhnt, nach einer langjährigen Beschäftigung mit dem Thema einfach zu sagen, das Einzige, was man mit anthropologischer Sicherheit sagen kann, ist, dass der Mensch zu allem fähig ist. Ja? Und die Anlage zu allem mitbringt. Ja? zum Guten und zum Bösen. Und es ist kein Widerspruch, wenn man sagt, der Mensch kann gut und er kann auch böse sein. Sie finden zum Beispiel bei, das finde ich fast sozusagen die lesenswerteste Kurzanalyse der Probleme, über die wir jetzt sprechen, bei Arthur Schopenhauer in seiner Preisschrift über die Grundlagen der Moral. Die Auffassung, es gibt im Grunde drei Triebfedern im Menschen. Das eine ist der Egoismus, das andere ist die Bosheit. Das ist das, was uns jetzt hier eigentlich beschäftigt. Und das dritte ist das Mitleid. Und der Mensch ist zu all dem zugleich fähig, nicht immer in ein und derselben Situation, aber durchaus in unterschiedlichen Situationen des Lebens. Er kann wahnsinnig egoistisch, er kann ungeheuer boshaft und er kann auch sehr sozial und mitleidig sein, es sei denn, er hat irgendwie einen Dachschaden. Ja, denn es gibt natürlich irgendwie auch Menschen, die auf klinische Weise nicht dazu fähig sind, Mitleid oder Mitgefühl mit anderen Menschen zu entwickeln. Aber lassen wir jetzt diese klinischen Fälle mal außen vor. Es gibt die Anlage zu beiden. Und die These von Schopenhauer, die sich in etwa mit ihren Überlegungen, glaube ich, decken würde, ist, er spricht zwar jetzt nicht von Gier, aber er sagt, eine der Grundtriebfedern des Menschen ist der Egoismus. Wir sind natürlich egoistische Wesen. Und was wir gar nicht abkönnen, ist, wenn sich irgendjemand unserem Egoismus in den Weg stellt. Und immer dann, wenn wir merken, andere stellen sich unserem Egoismus in den Weg, dann kommen diese Gefühle auf, von denen Sie eben gesprochen haben. Ja? Zorn, Hass, Wut, Aggression, Gier und so weiter. Und insofern ist das, was Schopenhauer jetzt als Unmoral bezeichnen würde, immer die das Ergebnis oder das Resultat einer Störung unseres Egoismus, den wir irgendwie nicht frei entfalten können.
Aber das ist interessant, dass das lauter Gefühle sind, die das dann motivieren. Man könnte doch auch sagen, das Monströse am Bösen kann darin bestehen, dass sie aus der Rationalität kommt, die böse Handlung. Es muss gar nicht der Hass sein und der Neid und die Eifersucht oder was auch immer da
an
Treibern wirken kann.
Das ist ein auch für Schopenhauer ein Mysterium, das es aber gleichwohl gibt. Er spricht auch beim Mitleid schon davon, dass das etwas sehr Mysteriöses und im Grunde Unerklärliches ist, weil versuchen Sie mal genau zu beschreiben, was das heißt, mit einer anderen Person mitzufühlen. Schopenhauer sagt, in dem Moment versuchen wir nicht nur, uns in die andere Person hineinzuversetzen, sondern wir werden eins. Ja? Das ist schon sehr mysteriös. Aber das Gleiche gilt für das, was er uneigennützige Bosheit nennt. Das ist der rationale, böse Mensch.
Uneigennützige Bosheit? Ich habe nichts davon.
Und ich tue es trotzdem. Mhm. Also ich bin nicht aus egoistischen Gründen böse, sondern aus irgendeinem nicht mir irgendwas bringenden anderen rationalen Kalkül heraus. Und das kommt extrem selten vor. Aber das gibt es. Ja? Die allermeisten Menschen, die böse sind, sind böse, weil sie letztlich extrem egoistisch sind und weil ihnen irgendetwas einen Strich durch ihre egoistische Rechnung gemacht hat. Und sei es, dass das weit zurückliegt, irgendwo in der Kindheit, sie haben das nicht verarbeitet und später sagen, rächen sie sich an anderen Menschen für das, was sie vor 20, 30 Jahren erlitten haben, ohne es zu wissen.
Aber jetzt bin ich mal derjenige, der das in den Alltag zurückholen will, wenn Sie sagen, das kommt extrem selten vor.
Die uneigennützige Bosheit.
Ja, aber zum Beispiel, wenn man alleine die Schadenfreude nimmt, ja, wenn es jemand anderem dreckig geht, den ich nicht mag, dann kann ich daraus möglicherweise ein schönes, hässliches Gefühl entwickeln. Aber es nützt mir in meinem Leben nicht die Bohne, dass es dem anderen schlecht geht.
Doch, es unterhält sie.
Vielleicht einmal die Vorstellung, wir hätten uns jetzt nicht hier im 21. Jahrhundert versammelt, sondern sagen wir mal vor 500 Jahren. Und wir hätten hier über das Böse gesprochen, dann wäre das ganz anders ausgefallen. Dann wäre der Teufel ins Spiel gekommen. Und dann hätte man auch vielleicht die Frage gestellt, wieso ist denn überhaupt das Böse in die Welt gekommen? Und man würde das nicht am einzelnen Verhalten festmachen, sondern es wäre etwas, was eben, ja, das metaphysisch Böse, das wäre es gewesen.
Ja, ich Komisch, dass das komplett verschwunden ist, dass wir es heute Abend jedenfalls nicht gehört haben.
Ich glaube nicht, dass es komplett verschwunden ist. Es gibt immer noch, auch in der Philosophie, Theologie natürlich auch, so Bemühungen, das Böse in diesem Sinne outzusourcen. Dass es nicht länger Gegenstand rationaler Betrachtung ist, sondern etwas, was irgendwie größer ist als wir, was wir nicht verstehen können und was vielleicht nur Gott verstehen kann, was Gott vielleicht selbst auch geschaffen haben muss, um einen ebenbürtigen Gegner zu haben oder irgendwie eine Erklärung dieser Art. Ich halte diese ganzen, ob kosmologischen, religiösen, metaphysischen Erklärungen für groß angelegte Entlastungsmanöver, die uns letztlich von der Einsicht abhalten soll, dass das Böse in jedem und jeder von uns steckt. Und dass das nicht der Teufel ist oder irgendein dualistisches Weltgegenprinzip, das nach Art eines Dämons von uns Besitz ergreift, wenn wir Böses tun, sondern es ist einfach eine Anlage, die, wir sprachen ja eben schon dazu, darüber, etwas mit dem menschlichen Egoismus und den Widerständen, auf die wir mit unserem Egoismus stoßen, zu tun haben. Und insofern ein was zutiefst Menschliches. In Abwandlung eines berühmten Buchtitels von Nietzsche würde ich von einem Diesseits, wenn man so will, von Gut und Böse sprechen und nicht von einem Jenseits von Gut und Böse. Das ist etwas ganz Diesseitiges, sehr Menschliches, was wir nicht...
Also das ist es, was Sie uns heute Abend mitgebracht haben. Also wir müssen das auf uns selber beziehen und es liegt in unserer Hand, ob das zum Tragen kommt oder nicht.
Ja, ich habe jedenfalls auch sozusagen bei der Beschäftigung mit diesem Thema, auch beim Schreiben dieses Buches über Unmoral, sicherlich am allermeisten auch über mich selbst gelernt. Und ich glaube, wenn man dieses Wissen darum, dass das Böse eine Möglichkeit in uns selbst ist, nicht einfach im eben erklärten Sinne outsourced, sondern an sich ranlässt, nicht? Ohne dass man deshalb bereits den Graben zuschütten müsste, der jetzt, sagen wir mal, zwischen uns und wirklich pathologisch verrückten Menschen oder Hannibal Lecter oder sowas klafft, ja, glaube ich, dass man für das alltägliche Miteinander ungeheuer viel lernt.
Gefällt mir dieser Punkt. Und das Buch von Arndt Pohlmann heißt Unmoral. Man kann alles, was wir besprochen haben, nochmal nachhören auf wdr5.de. Und ich bedanke mich sehr für die Gastfreundschaft hier in der Stadtbücherei in Hagen bei Arndt Pohlmann, unserem Gast. Und grübeln Sie nicht zu viel.
Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.